Hier ist zurück zu dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne Reimann und das ist unser Videopodcast für Menschen, die mit einem multiplen Myelom leben und alle, die sie dabei begleiten. Und das sind wir unter anderem, denn mit den Gesprächen in diesem Podcast möchten wir zeigen, wie sich der Alltag mit dieser Krankheit gut leben lässt, mit der nötigen Unterstützung Schritt für Schritt. Und Unterstützung ist ganz wichtig, nicht nur in medizinischer und psychologischer Hinsicht, sondern auch oft in sozialrechtlichen Fragen. Wenn nämlich ein Myelom zurückkommt, dann geht es nicht nur um die nächste Therapie und ob sie wirksam ist, sondern auch um ganz praktische Überlegungen. Wie geht das jetzt hier alles weiter? Wie sichere ich meine Existenz? Und wer kann mir helfen, mich in diesem Dschungel von Anträgen, Regelungen und Formularen zurechtzufinden? Und an dieser Stelle setzt die Arbeit von Sozialberaterinnen und Sozialberatern an, die dann helfen, wenn zum Beispiel durch eine Krebserkrankung das Leben eine ganz andere Richtung nimmt und alles auf einmal auf einen einstürzt. Nicole Scherhag ist jetzt bei mir. Nicole ist Supervisorin und erfahrene Sozialberaterin in der Onkologie. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Nicole, du lernst ja Leute kennen, die eigentlich in der Situation, in der sie gerade sind, die ganze Kraft für sich brauchen und sich dann auch noch mit ganz viel anderem beschäftigen müssen. Wie gehst du daran?
Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil wenn das multiple Myelom zurückkehrt, dann ist ja einerseits medizinisch ganz viel zu regeln, zu machen, zu tun und gleichzeitig, und das ist vielleicht das Besondere, kommen eben auch diese sozialrechtlichen Themen, weil ich mich dann eben um Dinge kümmern muss, wie den Pflegegrad beantragen oder wie geht's jetzt finanziell weiter. Und deswegen ist Sozialberatung so wichtig, um die Menschen zu unterstützen und ihnen auch ein bisschen was abzunehmen vielleicht von der Last, die sie da tragen.
Weil viele versuchen wahrscheinlich am Anfang das mit den Angehörigen, den Freunden zu klären und die sind natürlich auch nicht immer zur Stelle und kennen sich aus. Wann lohnt sich aus deiner Sicht der Weg zu einer Sozialberatung und welche Anlaufstellen stehen dann zur Verfügung?
Also ich glaube, es gibt so zwei Punkte, die ich da anführen würde. Einmal, wenn ich eine ganz konkrete Frage habe. Also wenn ich weiß, ich muss eine Rente beantragen oder ich weiß, die Schwerbehinderung muss beantragt werden oder ich möchte sie beantragen. Oder auch wenn ich nicht absehen kann, wie lange kriege ich eigentlich noch Krankengeld. Dann kann man eine Sozialberatung aufsuchen. Aber auch, und das finde ich ganz wichtig, wenn ich merke zum Beispiel, boah, finanziell wird es wirklich eng für mich. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Oder ich habe verschiedene Informationen, ne? Ich habe zweimal bei der Krankenkasse angerufen, habe unterschiedliche Infos erhalten. Das wäre auch sowas, wo man sich bei der Sozialberatung nochmal rückversichern kann und einfach nachhören kann, welche Aussage stimmt denn.
Und welche Anlaufstellen würdest du empfehlen?
Also das finde ich eigentlich die wichtigste Frage. Und wir haben vielleicht mal vorneweg, das beruhigt ja auch ein bisschen, wir haben wirklich gute Anlaufstellen in Deutschland. Wir haben die Sozialdienste in den Krankenhäusern, die können schon ganz viel regeln und auch anstoßen. Also da werden Rehas angestoßen, da wird die Schwerbehinderung angestoßen, der Pflegegrad wird angestoßen. Das ist so, wenn ich stationär bin. Und da, wenn ich dann zu Hause bin und von dort aus meine Therapien bewältige, dann sind, glaube ich, wichtig. Die ersten großen wichtigen Anlaufstellen sind die Krebsberatungsstellen. Die, und das finde ich nochmal wichtig, die meisten Menschen haben die sehr auf dem Schirm bei der Psycho-Onkologie. Die informieren aber immer auch sozialrechtlich. Ja?
Ach so.
Die haben beides. Ich finde auch die Kombination super, weil das eine immer das andere beeinflusst. Also die Krebsberatungsstellen sind super. Die gibt es auch an vielen, vielen Orten, aber vielleicht nicht flächendeckend. Und wenn bei mir vor Ort keine ist, könnte ich gucken nach den allgemeinen Sozialberatungsstellen. Die schätze ich sehr. Die gibt es eigentlich auch über ganz Deutschland verteilt und greifen immer dann, wenn ich so eine rundum soziale Beratung brauche. Das wären so die großen Anlaufstellen. Ich glaube, nicht jedem Menschen ist es möglich, irgendwo hinzugehen. Wen ich auch sehr empfehlen kann, ist das Infonet Krebs. Ja, da kann man anrufen, da kann man auch per Mail hinschreiben. Von der Deutschen Krebshilfe kann man im Netz nachschauen, 0800er Nummer. Die beraten auch sozialrechtlich. Dann wäre noch die unabhängige Patientenberatung zu nennen, auch ein telefonisches Angebot. Wichtig finde ich vielleicht nochmal die Erwähnung der Sozialverbände. Also wenn ich jetzt merke, ich brauche wirklich juristische Unterstützung und ich habe vielleicht keine Rechtsschutzversicherung, dann würde ich, glaube ich, die Sozialverbände ins Feld führen, der VDK oder der Sozialverband Deutschland. mit denen ich mit einer Mitgliedschaft automatisch auch den Sozialrechtsschutz habe. Also viele, viele Menschen sagen, mit denen habe ich meinen Schwerbehindertenausweis durchbekommen, meinen Pflegegrad durchbekommen.
Und das ist erschwinglich.
Das ist auch eine wichtige Frage. Genau, kostet 7 €, glaube ich, so ungefähr im Monat. Ja, okay. Also wirklich überschaubar. Und vor allem das Wichtigste ist, es braucht keine Vorversicherungszeit. Ich kann wirklich auch hingehen, wenn jetzt der ablehnende Bescheid da ist, dann kann ich mich dahin wenden. Mhm. Vielleicht ergänzend noch, wen ich wirklich toll finde, auf die kommt man gar nicht, sind die Bürgertelefone beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder beim Bundesgesundheitsministerium haben wir Bürgertelefone. Und die sind echt klasse. Man landet zwar in einem Callcenter, aber das sind wirklich sehr gut ausgebildete Leute, die sehr umfassend beraten können.
Und auch unentgeltlich.
Alles, was ich bis jetzt außer den Sozialverbänden mit den Mitgliedern, ist unentgeltlich. Und ich will noch 3 ergänzen, dann haben wir es aber auch für jedes Thema. Ich weiß, dass das viel ist, aber für jedes Thema haben wir was. Wen ich noch super finde, wenn es um Beruf geht, weil das auch eine häufige Frage für die Menschen mit multiplem Myelom ist, sind die Integrationsämter. Die sind nicht so bekannt, die sind für die Integration von schwerbehinderten Menschen ins Berufsleben zuständig, helfen Arbeitgebern und den Betroffenen super. Wenn es um das Thema Pflege geht, die Pflegestützpunkte. Und zu guter Letzt, dann haben wir sie aber auch alle, wenn es um das Thema Reha und Integration geht, gibt es nochmal die sogenannten EUTBs, das nennt sich ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Die gibt es mittlerweile an vielen, vielen Stellen in Deutschland. Und wen ich auch sehr schätze, ist der Arbeitskreis Gesundheit. Das ist eine Beratungsstelle rund um Reha, die wirklich sehr, sehr gut ist.
Okay. Also das war jetzt aber schon mal die geballte Serviceladung obendrauf, würde ich sagen. Sehr gut. Wie ist denn typischerweise dann der Ablauf von so einer sozialrechtlichen Beratung? Wie stelle ich mir das vor?
Also vielleicht das Wichtigste zuerst, jeder kann kommen, jeder ist willkommen. Also selbst wenn die manchmal kirchlich organisiert sind, man muss nicht in der Kirche sein oder so. Ne? Also es ist ganz, man kann einfach hinkommen und die Anliegen werden bearbeitet. Und wenn jemand dann zu uns kommt, dann ist es so, dass man erstmal schaut, gibt es eine konkrete Fragestellung und dann hilft man beim Anträge ausfüllen, man sortiert so ein bisschen, man guckt, dass man diese Frage natürlich beantwortet. Und darüber hinaus, das finde ich vielleicht nochmal ganz wichtig zu hören, werden auch so verschiedene Bereiche abgeklopft. Also ich gucke auch so ein bisschen, haben die Menschen alles im Blick? Haben sie alles für sich beantragt, was es da so gibt, was es für Möglichkeiten gibt, sodass man wirklich schaut, sind die Menschen gut ausgestattet?
Ja? Das heißt, du nimmst dir Zeit, du klopfst jeden Fall individuell ab und kommst auf Fragen, auf die die Betroffene, der Betroffene möglicherweise noch gar nicht selber gekommen ist.
Genau, genau. Mhm. Manchmal ist es auch wichtig, dass man Informationen gibt und sagt, kommen Sie noch mal wieder, lassen Sie es erstmal sacken. Weil ich kann ja verschiedene Wege aufzeigen. Zum Beispiel, dass man vielleicht mit einem reduzierten Stundenumfang weiterarbeitet oder dass man doch die volle Rente beantragt. Und das ist nichts, was man so schnell eben mal entscheiden kann. Und von daher ist es, glaube ich, gut, wenn die Leute erstmal nach Hause gehen, es auch nochmal besprechen vielleicht und dann nochmal zurückkommen und wir dann weiterschauen.
Hast du ein paar konkrete Beispiele, in welchen Themen Patientinnen und Patienten Beratung in Anspruch nehmen?
Ja. Ich glaube, das Allerwichtigste, was mir gerade bei der Rückkehr des multiplen Myelom ausfällt, ist wirklich, wie lange habe ich noch Anspruch auf Krankengeld? Gerade wenn es Vorzeiten gab, in denen man krankgeschrieben war auf diese Erkrankung, dann ist das oft eine Frage, okay, was mache ich denn, wenn das beendet wird? Das Zweite, was mir einfällt, ist ganz oft, was mache ich, wenn die Aufforderung zur Reha kommt? Das heißt, es ist ja ein Unterschied, ob ich einen Antrag stelle, das kennen wir alle, habe gerade eine OP hinter mir, ich habe einen Krankenhausaufenthalt oder eine Therapie hinter mir, dann beantrage ich Reha. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn die Krankenkasse mich auffordert, in Reha zu gehen? Das ist eine häufige Frage, mit der Menschen kommen. Die Rente ist eine häufige Frage, also soll ich Erwerbsminderungsrente beantragen oder nicht? Was bedeutet das für mich? Das könnte eine häufige Frage sein. Und was ich auch sehr oft erlebe, ist die Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinem Arbeitgeber und mit meinen Kollegen und Kolleginnen um? Sage ich, dass ich krank bin? Sage ich, wie es mir jetzt gerade so geht? Oder bin ich da eher zurückhaltend? Da sind die Leute auch oft dankbar, wenn man das mit ihnen gemeinsam überlegt.
Gibt es da eine pauschale Antwort drauf?
Nein, das muss man sehr genau und individuell gucken. Und Da gibt es auch sehr gute Entscheidungshilfen im Netz. Also wir hatten eben das Integrationsamt und es gibt noch eine Seite, die heißt Sag ich's. Und da werden so Fragen vorgegeben, dass man wirklich überlegt, wie ist mein Umfeld und sollte ich die Menschen über informieren oder lieber nicht. Finde ich sehr gelungen.
Was sind so die Top-Themen, mit denen Menschen mit einem rezidivierenden multiplen Myelom zu dir kommen? Was würdest du sagen?
Finanzielle Absicherung, Pflegegrad sicherlich, ja. Also die Überbrückung der Zeit im Grunde genommen. Ob es dann für einen Pflegegrad oder die Haushaltshilfe, also wie kriege ich jetzt diese schwere Zeit, wo nochmal intensiver therapiert wird, wie überstehe ich das und welche Unterstützungsmöglichkeiten stehen mir zu.
Das ist ja eine Zeit, da braucht man, habe ich vorhin schon gesagt, ganz viel Kraft. Die ist unter Umständen auch anstrengend, so eine Therapie, körperlich und psychisch natürlich auch. Was ist denn da sozialrechtlich so meistens relevant?
Ich glaube, sozialrechtlich relevant ist vor allem, da wiederhole ich mich ein bisschen, aber das kann man gar nicht oft genug sagen, ist tatsächlich erstmal, dass ich mir keine finanziellen Sorgen machen muss. Man muss sagen, das Einkommen am Anfang bleibt es, aber dann wird es weniger und die Ausgaben steigen im Rahmen einer Erkrankung. Das heißt, eine der großen Sorgen der Menschen ist wirklich, wie komme ich über diese Zeit und wie bin ich finanziell abgesichert? Und das beginnt tatsächlich dann mit dem Krankengeld, dass man schaut, reicht das oder brauche ich Unterstützung? Also man geht so die ganzen Abschnitte der Erkrankung oder der existenzsichernden Leistungen durch und guckt, reicht das Geld, was ich bekomme, oder müssen wir unterstützende Maßnahmen noch beantragen? Das heißt, wir beginnen also Lohnfortzahlung erhält man ja erstmal, dann kommt das Krankengeld und dann ist schon die Frage, wenn ich lange Ausfall und lange krank bin, was kommt denn eigentlich nach dem Krankengeld und was kommt zwischen Krankengeld und wenn ich weiterhin erkrankt bin und einer Rente? Also gibt es da etwas, was die Lücke füllt?
Und was kann das sein?
Das könnte einmal sein, das ist so ein bisschen kontraintuitiv, würde ich mal sagen, weil man sich tatsächlich am Ende des Krankengeldes arbeitslos melden kann. Und selbst die Menschen, die haben ja einen Job, die sind krank, die können sich nicht bewerben, haben in dieser Phase Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das ist so eine Sonderform für kranke Menschen, die praktisch diese Lücke zwischen Ende Krankengeld, Beginn Erwerbsminderungsrente abfängt.
Genau. Also wir können hier natürlich keine individuelle Sozialberatung machen, ist klar, weil jeder Fall ist wirklich anders. Aber es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen, ins Netz zu gucken, aber vor allen Dingen lieber auch persönlich Hilfe in Anspruch zu nehmen,
unbedingt.
Oder?
Also das ist mir wirklich ganz wichtig. Das Internet, das ist sehr verwirrend. Und manchmal, wenn man in Foren so guckt, gibt es da super, auch in der Selbsthilfe, super Tipps. Und trotzdem ist es wichtig, sich den individuellen Fall anzugucken und auch wirklich die individuelle Biografie, jetzt gerade beruflich, was habe ich wann gemacht, wie bin ich abgesichert, habe ich Krankentagegeld abgesichert oder gibt es andere Versicherungen, die greifen können. Also ich finde wirklich eine individuelle Beratung bei einem Profi ist wirklich wichtig.
Ja, weil der kann ganz viele Karten rausziehen und sagen, hier, Sie haben auch noch Anspruch auf eine Haushaltshilfe möglicherweise.
Zum Beispiel.
Ne? Das gibt es doch auch, oder?
Ja, absolut. Und die Haushaltshilfe haben die meisten Menschen im Kopf, wenn Kinder zu Hause sind. Ja. Was es mittlerweile auch gibt, ist, dass auch für Menschen ohne Kinder es im Rahmen einer schweren Erkrankung, zum Beispiel nach Entlassung aus dem Krankenhaus oder nach einer OP oder wenn sich eine Krankheit verschlimmert, wie beim Rückfall, dass man dann eben Anspruch hat auf 4 Wochen Haushaltshilfe, ganz genau.
Es gibt unglaublich viele Informationen zu diesem Thema. Also ich glaube, wir könnten hier 3 Stunden füllen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, es gibt eine Sozialrechtsbroschüre, falls man sich jetzt nicht die ganzen Stichworte auf Anhieb merken kann, lohnt sich ein Blick auf die Seite im Internet www.haltbeikrebs.de. Da findet man ganz viele Informationen rund um dieses Thema und kann sich dann einfach weiter durchklicken. Würdest du eigentlich sagen, dass Betroffene und ihre Angehörige ihre Ansprüche eher unterschätzen oder überschätzen?
Nee, unterschätzen auf jeden Fall. Es gibt natürlich Menschen, die sich super fit machen, aber die allermeisten, ich sag's mal so, tragen dieses Schicksal oder haben das Gefühl, dass sie dieses Schicksal der schweren Erkrankung alleine tragen müssen. Ganz viele Menschen kommen zu mir und haben dann ihre Stelle schon reduziert, weil sie sagen, ich schaffe das nicht mehr so ganz. ohne zu schauen, vorher gibt es einen Ausgleich. Und das finde ich immer wichtig, wenn auch noch die finanziellen Engpässe dazukommen, dass man da schaut, gibt es irgendwo eine unterstützende Maßnahme, die da eben Ausgleich schaffen kann.
Das klingt für mich, als sei ein Termin mit dir öfter schön als unschön, oder? Weil du hast ja möglicherweise dann einen Ass im Ärmel und kannst das rausziehen.
Ich sag's mal so, also ich hoffe das sehr. Und ich glaube, selbst bei den nicht schönen Sachen ist die Begleitung von Menschen wirklich ist elementar wichtig. Also es gibt natürlich Versorgungslücken und es gibt auch menschliche Schicksale, das berührt mich auch total, ja. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man da nicht alleine steht, dass es Unterstützung gibt und dass man an der Seite der Menschen bleibt.
Genau. Auch dieses Gefühl, du bist nicht allein da drin.
Ja, ne? Ja, absolut, absolut.
Sollte man dann auch lieber zu zweit zu so einer Beratung gehen? Macht das mehr Sinn?
Ich finde es super. Also ich habe ja eingangs, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Menschen in einer hohen Belastung sind. Ne? Sie haben gerade einen Rückfall und es kann sogar sein, ich habe auch öfter mal als Angehörige kommen. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Angehörige fühlen sich ja manchmal auch so hilflos und sie können so wenig unterstützen. Und das wäre sowas, wo man auch mal tatkräftig sein kann. Wo man wirklich auch was machen kann, die Infos einholen kann. Also von daher unbedingt zu zweit und wenn ich als betroffener Mensch gerade nicht kann, weil es mir so schlecht geht, dann auf jeden Fall die Angehörigen oder auch Freunde und Bekannte, die dann vielleicht in die Beratung in Anspruch nehmen.
Ja, man hat das Gefühl, es ist ja auch so, man tut was. Selbstwirksamkeit kommt zurück, ist ein gutes Gefühl.
Ja, ne? Absolut.
Gibt es eigentlich irgendwelche Stolperfallen in diesem Prozess, die öfter mal vorkommen, wo du sagen würdest, in die solltet ihr nicht reingehen?
Ich habe im Vorfeld ein bisschen überlegt und habe gedacht, ja, das ist eine super Frage. Also ich sag mal, die erste große Stolperfalle für mich ist Aufgeben.
Okay.
Das hört sich ganz komisch an. Was meine ich damit? Manchmal kriegt man eine Ablehnung für einen Antrag, weil man es nicht besser wusste, vielleicht den Antrag nicht gut gestellt hat. Und ich würde immer sagen, Widerspruch einlegen. Und das machen ganz viele Menschen nicht.
Auch wenn so Teilerwerbsminderungsrente zum Beispiel abgelehnt wird?
Zum Beispiel, genau. Sich dann eben beraten lassen und dann wirklich sich nicht mit der ersten Entscheidung so abfinden. Also das ist so das Erste. Das Zweite wäre, bitte nicht auf telefonische Antworten verlassen. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber wirklich nochmal gegenchecken. Also sich nochmal woanders auch die Info bestätigen lassen. Das finde ich total wichtig. Dann gibt es immer mehr die Rückmeldung von Patienten und Patientinnen, dass sie auch zu Hause angerufen werden. Die Krankenkassen müssen zum Beispiel bestimmte Sachen prüfen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich nicht weiß, was der Hintergrund einer Frage ist, würde ich sie nicht beantworten.
Okay.
Das hört sich jetzt ganz komisch an.
Ja.
Also ich sag mal, wenn ich gefragt werde, wann gehen Sie denn wieder arbeiten? Ja, dann ist das natürlich, weil man guckt, besteht noch Arbeitsfähigkeit oder wird jemand zu einem Fall für die Rente? Ja, und wenn ich dann vielleicht gerade die Diagnose Rückfall bekommen habe, ja, also gerade wird mir mitgeteilt, das Multiple Myelom ist zurück, dann bin ich vielleicht auch psychisch sehr angeschlagen. Und dann kriege ich diese Frage, dann würde ich sagen, ich glaube, ich gehe nie wieder arbeiten. Und man weiß es auch nicht genau. Das ist aber entscheidend darüber, kriege ich weiter Krankengeld oder nicht. Weil wenn klar ist, dass ich nicht mehr arbeiten gehe, bin ich kein Fall mehr fürs Krankengeld. Dann muss ich in die Rente. Ich würde wirklich immer überlegen, was ist der Hintergrund der Frage und eher mal sagen, schicken Sie mir es schriftlich, das kann ich jetzt so gerade nicht beantworten.
Oder vielleicht noch mal einen Experten drauf gucken lassen, bevor man es dann abschickt.
Ja, absolut, ja. Genau. Eins finde ich auch sehr wichtig, wer schon mal ein Wohngeld, ich mache jetzt mal Wohngeldantrag gesehen hat, da muss man so viel ausfüllen, man muss so viel herbeiholen, ja. Ich würde immer mit zwei Zeilern anfangen. Ich würde wirklich anfangen, guten Tag, ich brauche Wohngeld. Das ist ein gültiger Antrag. Mhm. Wenn ich den abgebe, das ist mein Antragsdatum. Ab dann bekomme ich Geld. Und dann würde ich anfangen auszufüllen, meinen Vermieter um Unterlagen bitten und so weiter und so fort. Also von daher, das finde ich nochmal wichtig, dass man schnell seine Ansprüche auch sichert. Und das Letzte, was mir noch eingefallen ist, bitte unbedingt die Bescheide immer bis zum Ende durchlesen. Ich nehme mal den Bereich.
Auch das Kleingedruckte.
Ja, ja, und das wirklich im Guten, weil gerade bei der Reha zum Beispiel steht vorne abgelehnt. Und wenn man dann durchliest bis zum Schluss, dann steht da abgelehnt, weil wir sind nicht zuständig und haben es zuständigkeitshalber weitergeleitet. Mhm. Kann man schon aufatmen, dann muss man auch gar nichts tun. Man weiß nur, es war doch nicht die Krankenkasse zuständig, sondern die Rentenversicherung. Mhm. Sowas zum Beispiel.
Das sind wirklich wertvolle Hinweise. Danke dafür an der Stelle.
Gerne, gerne.
Was empfiehlst du denn, wenn Leute sich einfach überfordert fühlen mit diesen ganzen Anträgen und diesem ganzen Ausfüllen so generell?
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil das oft wirklich der Fall ist. Ja. Mhm. Und da, glaube ich, kann Unterstützung also von Freunden, von Bekannten, von Familie, von Angehörigen, was wir eben schon mal so kurz ein bisschen angerissen hatten, wirklich total hilfreich sein, weil die einen endlich mal was tun können und zwar ganz praktisch und unglaublich wichtig. Die kranken Menschen können ein bisschen vielleicht die Flügel strecken und können sich da wirklich auch Hilfe holen. Und dann, wie gesagt, die Profis einschalten, die kümmern sich dann auch.
Wie kann ich es schaffen, die Fristen für Ansprüche und sowas alles im Blick zu behalten, wenn es mir gerade nicht gut geht?
Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Also zum einen sind diese Zweizeiler, Also ein bisschen salopp gesagt, ein gültiger Widerspruch wäre, wenn ich schreibe, nö, Ausrufezeichen. Das ist ein gültiger Widerspruch. Und dann habe ich Zeit nachzureichen, meine Begründung nachzureichen. Und ich könnte mir auch überlegen, bevollmächtige ich jemand, dass der das für mich machen oder diejenige das für mich machen kann? Und dann geht's wirklich nur darum, dass ich diesen Monat einhalte, zum Beispiel für den Widerspruch oder das Einreichen einer Klage. Aber die Begründung und alles andere kann ich dann auch nachreichen.
Das heißt, immer erstmal kurz reagieren, möglicherweise noch nicht vollständig, um das zusammenzufassen. Ja. Und dann was hinterher schicken.
Ja, absolut, ganz genau.
Welche Rolle spielt die Kommunikation mit Ärzten, Kliniken an der Stelle?
Die ist wirklich, wirklich wichtig. Und zwar vor allem deswegen, weil die ja in der Regel auch angeschrieben werden. Also ich stelle irgendwo einen Antrag und bei ganz vielen, ich will es jetzt gar nicht so kompliziert machen, aber bei ganz vielen Anträgen werden die Ärzte und Ärztinnen befragt. Ja. Und dann ist es wichtig, dass ich im Vorfeld da einen Hinweis gebe, das kommt. Ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe viele Neuropathien durch die Therapien und sowas und möchte jetzt das G im Schwerbehindertenausweis beantragen. Dann werden meine Ärzte angeschrieben. In der Regel würde es ja ausreichen, wenn die erstmal den aktuellen Arztbrief hinschicken. Das reicht aber nicht, weil bei der Schwerbehinderung reichen Diagnosen nicht aus, gerade bei den Merkzeichen. Und wenn mein Arzt das weiß oder meine Ärztin, dann reicht es, wenn er hinschreiben würde, Frau Scherhag ist schlecht zu Fuß. Das würde dann korrespondieren mit meinem Antrag. Also es braucht, gerade bei der Schwerbehinderung zum Beispiel, es braucht immer auch eine Beschreibung, nicht nur meiner Diagnose und wie es mir damit im Moment geht, sondern die Auswirkungen. Also zum Beispiel, dass drinsteht, Frau Scherhag kann nicht gut laufen oder kann sich nicht selbst versorgen. Oder, das ist auch nochmal ganz wichtig, hat enorme Nebenwirkungen der Therapien und wie sehen die aus? Das sollte dann mit 2-3 Sätzen auf jeden Fall auch in dem Bericht drinstehen.
Mit anderen Worten, die Ärzte oder den behandelnden Arzt, die Ärztin immer mit einbinden und mit ins Boot holen, damit alle auf dem gleichen Informationsstand sind, weil sonst können wirklich Fehler gemacht werden.
Ja, ganz genau. Ganz wichtiger Hinweis. Ja, und es dauert einfach länger. Ne? Da müssen die nochmal nachargumentieren, man muss Widerspruch einlegen. Wenn das alles schon ein bisschen aufeinander abgestimmt ist und man es ist wirklich kein Hexenwerk, diese 2-3 Sätze auch noch drin hat in den Arztbriefen, dann geht einfach vieles auch schneller.
Also Hilfe von Profis holen. Oder ab und zu auch mal auf unsere Karten gucken. Ne? Die wollte ich jetzt einmal hier ins Spiel bringen. Das sind die Zurück-zu-dir-Karten. Das sind so ungefähr postkartengroße, sehr schön gestaltete, wie ich finde, Karten, die so ein kleiner Lichtblick sein können in so einer Krankheit, auch bei einem Rezidiv. Wenn man ab und zu mal was Positives auch lesen möchte, ne, ist das hier eigentlich gar nicht schlecht. Und ich habe dich gebeten, im Vorfeld dir einige von diesen Karten mal auszusuchen. Mhm. Da sind nämlich Texte drauf, die einem so ein bisschen Kraft geben können und vielleicht eine neue Richtung. Was hast du dir ausgesucht?
Also, ich nehme mal diese zuerst. Welche ich wirklich schön fand, war die hier, wenn sich Entscheidungen nicht gut anfühlen, ändere die Richtung. Mhm. In meinem Gebiet würde ich sagen, wir hatten es vorhin mal von Berufstätigkeit und Rente. Ich finde es wichtig, zu schauen, passt das noch? Und manches kann man einfach nicht absehen. Also vielleicht bin ich nach einer längeren Erkrankungsphase zu Hause und denke, Mensch, ich will wieder zurück, ich möchte Kolleginnen und Kollegen sehen, ich möchte gern wieder tatkräftig werden und merke dann in der Wiedereingliederung zum Beispiel, ich habe mich überschätzt.
Ja.
Und dann wirklich zu schauen, nochmal die Richtung zu ändern. Und das geht in ganz vielen Fällen. Die Karte hat mir gut gefallen. Mhm. Genau.
Also auch Mut zu anderen Entschlüssen haben, mit anderen Worten.
Ja, im Sozialrecht ist diese Karte auch wirklich wichtig. Hab den Mut, alle Fragen zu stellen, die dir wichtig sind. Wissen gibt dir Stärke. Und der Spruch ist wirklich ein bisschen abgelatscht, aber er ist wirklich wichtig. Es gibt keine dummen Fragen, man kann wirklich alles fragen. Wir haben in Deutschland, es gibt einen Beratungsanspruch, der ist normiert für alle Behörden und die neuesten Urteile besagen sogar, dass Behörden über ihren Tellerrand hinaus beraten müssen. Und dennoch ist es schwer, da hängt so beides dran. Das eine ist, es ist wirklich wichtig, dass ich meine Situation ganz offen darstelle, ja, und auch wirklich auf Kleinigkeiten hinweise und auf der anderen Seite auch den Mut habe, wirklich Fragen zu stellen. Gibt es noch irgendeine Unterstützung? Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was ich in Anspruch nehmen könnte? Das sagt sich jetzt so leicht, das ist nicht so leicht. Ja,
für viele Menschen ist es auch schwierig zu sagen, ich habe kein Geld mehr, was mache ich denn jetzt? Also
ganz
Mut
genau.
ist ein Thema.
Absolut, absolut, genau.
Was haben wir noch?
Was mich auch angesprochen hat, nochmal aus einem anderen Grund, da steht drauf, ruf den einen Freund an, bei dem du immer ganz du selbst sein kannst. Und ich glaube, was viele krebskranke Menschen ja erleben, ist auch manchmal nicht ganz so glückliche Rückmeldungen. Sei positiv, du musst gut denken oder sei stark, ach, du schaffst das schon.
Ganz viele gute Ratschläge.
Genau. Mhm. Und ich fand so, das heißt ja auch, den einen Menschen, also sich vielleicht auch nicht mit Hunderten zu besprechen, auch nicht 100-mal meine Geschichte erzählen zu müssen, sondern mich so ein bisschen konzentrieren auf die Menschen, wo ich weiß, die tun mir wirklich gut. Ja. Und da den Kontakt suchen und mich da, wo ich mich auch ein bisschen fallen lassen kann. Und manchmal geht es ja auch wirklich darum, zu trösten und da zu sein.
Ja,
die hat mir noch gut gefallen und wir hatten es eben schon mal, aber die beinhaltet das eben auch. Dieses Mut hat viele Facetten. Manchmal bedeutet Mut einfach weiterzumachen, selbst wenn es schwer fällt.
Mhm.
Und vielleicht, gerade was wir gesagt haben, zumindest dieses Nö, Ausrufezeichen, dass ich das aufs Papier kriege, dass ich das irgendwie auf die Straße kriegt, dass ich meine Rechte wahre. Ist manchmal wirklich, wirklich sehr, sehr schwer für die Betroffenen. Ich weiß das. Wäre aber ganz wichtig, dass man da dranbleibt.
Aha. Dranbleibt mit Unterstützung von Sozialberatern.
Ja.
Die sind ja auch für uns da.
Ja. Ne? Ja. Und deswegen hatte ich auch eingangs, das ist mir wirklich wichtig, wir Menschen, wir ticken alle so unterschiedlich. Manche wollen irgendwo hingehen, sprechen gern mit jemand. Manche rufen lieber an und manche hätten es gern per E-Mail. Und diese Anlaufstellen, es gibt alle Wege, mit denen man mit ihnen praktisch in Kontakt treten kann. Und dann kann ich gucken, was passt gerade für mich.
Man muss es halt nur einfach machen.
Ja.
Ja. Diese Karten, die gibt es übrigens auch umsonst. Die kann man bestellen über die Website haltbeikrebs.de. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Und das ist auch ein schönes Geschenk, ne? Also für so einen kleinen Lichtblick im Alltag. Gar nicht schlecht.
Genau.
Die Zurück zu dir Karten. Nicole, wir haben hier einiges schon abgedeckt mit unseren Zurück zu dir Karten. Aber wenn du jetzt selber eine machen solltest, was würde draufstehen?
Ich glaube, auf einer Karte würde stehen, du hast ein Anrecht auf Beratung. Das finde ich so wichtig für die Menschen, dass sie wissen, ich kann mich beraten lassen, ich muss unterstützt werden. Also das Muss liegt auf Seiten der Behörden, ja, dass es da wirklich Paragraphen gibt, die das festlegen. Das ist das eine. Und was ich auch noch wichtig fände, ist so eine Karte, auf der steht, finanzielle Schwierigkeiten sind kein, 5 Ausrufezeichen, persönliches Versagen.
In so einer Situation, ne?
Ja, weil das die meisten Menschen denken, dass es irgendwie in ihrer Schuld liegt, dass sie jetzt kein Geld mehr haben, nicht über die Runden kommen und sowas. Und es ist wirklich gut untersucht, dass diese schweren Erkrankungen einfach auch mit finanzieller Not einhergehen.
Mhm. Und dann kann man was dagegen tun.
Absolut, absolut, ganz genau.
Schön. Man kann die Karten, die Zurück-zu-dir-Karten, übrigens kostenfrei bestellen über die Website haltbeikrebs.de. Und ich würde es wirklich machen, die sind schön. Vielleicht ab und zu mal hinter den Spiegel stecken eine und ist dann ein kleiner Lichtblick im Alltag. Zum Abschluss, Nicole, welche konkreten Tipps würdest du Menschen mit einem rezidivierenden multiplen Myelom in dieser Situation geben?
Ich glaube, wenn ich es mal reduziere auf zwei ganz wichtige Dinge, dann ist es zum einen, bitte unbedingt Beratung in Anspruch nehmen, auch wenn ich glaube, dass ich alles auf dem Schirm habe und so, einfach nochmal jemand drüber gucken lassen, drauf gucken lassen und mit mir zusammen überlegen, habe ich alles im Blick, dass wenn es mal auf der sozialrechtlichen Seite nicht so läuft, um seine Rechte kämpfen oder kämpfen lassen. Mir ist schon klar, dass wir über Menschen reden, die sehr schwer krank sind, dann eben mit Unterstützung kämpfen für die Dinge, die mir zustehen.
Und man ist nicht allein.
Absolut.
Nicole, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die vielen wertvollen Informationen und deine wichtige Arbeit. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ja, wir werden alles schön verlinken in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, damit keine wichtige Adresse verloren geht. Ansonsten lohnt sich immer ein Blick auf die Website haltbeikrebs.de. Dort gibt es mehr zum Thema rund um das Multiple Myelom und natürlich auch die Links zu den anderen Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben. Zum Beispiel das Gespräch mit einer Psycho-Onkologin und einem Onco-Coach. Das könnt ihr alles nachschauen bei YouTube. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Videopodcast weiterempfehlt und beim nächsten Mal wieder dabei seid und in der Zwischenzeit immer reinschaut bei Facebook und bei WhatsApp. Bis bald. Tschüss.